Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Journalist und Politikwissenschaftler Basil Kerski. Er leitet das Europäische Solidarność-Zentrum in Danzig und von da ist er mir jetzt auch zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag, Frau Münkel.
Herr Kerski, ich habe mich heute über eine kleine Randnotiz in der Berichterstattung gefreut. Eine Frau in Florida, die hat beim Aufräumen nach dem letzten Hurricane, Debbie hieß der, der war Anfang August, hatte der Florida getroffen, die hat eben beim Aufräumen von diesem Hurricane eine Flasche mit einer Message drin gefunden, und zwar am Strand. Und diese Flasche, hat sich dann rausgestellt, ist aus dem Jahr 1945. Da war ein Zettel tatsächlich drin und da hatte ein Mann von der Navy namens Chris an seinen Freund Lee geschrieben und von seinen Anfängen beim Radio erzählt und eben von seinen Erfahrungen bei der US Navy. Ich fand das irgendwie total spannend zu sehen, dass irgendwie so lange Zeit so eine Flasche wirklich unversehrt da im Meer rumschippern kann. Ich würde Sie gern fragen, wenn Sie jetzt eine Flaschenpost verschicken würden, an wen würde die denn gehen?
Wahnsinn. Also wenn es so in die Zukunft reicht, ich glaube, das Schönste wäre, den Tag zu beschreiben, heute, jetzt, die eigene Person und vielleicht die Hoffnung aussprechen für die Zukunft, dass die Person, die die Flasche findet, voller Zuversicht in die Zukunft schaut und in einer friedlichen Welt lebt. Das wäre so eine gute Energie, die man in die Zukunft wirft.
Und das heißt, Sie würden sich selber vorstellen, was würden Sie denn da rausstellen? Also würden Sie sagen, Basil Kerski, mein Lieblingsessen ist das und das?
Es muss ganz banal sein. Ich glaube, ich würde den Tag beschreiben, an dem ich das schreiben würde, was ich gemacht habe. Ja, was ich esse, wo ich lebe, wie es mir geht. Natürlich, das wird interessant sein, vielleicht über das heutige Radiogespräch berichten, über die Technik, die uns zur Verfügung steht. Aber das Wichtigste ist einfach so, wie soll ich sagen, in diesen Zeiten, in denen wir immer so voller Angst in die Zukunft schauen, zu sagen, ich schicke jetzt diese Nachricht voller Zuversicht an die nächsten Generationen und hoffe, auf gesunde Menschen anzutreffen, die in einer friedlichen Umgebung leben und auch diesen Brief vielleicht auch genießen oder dass ihnen auch dieser Brief eine gewisse Zuversicht gibt, ja.
Basil Kerski wirft mit Hoffnung und Zuversicht um sich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick. Und wir schicken heute keine Flaschenpost, sondern Radiowellenpost. Wie immer sortieren wir in einer Stunde Sendungen und in einer guten halben Stunde Podcast das, was wichtig ist. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Kerski, und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Basil Kerski ist Journalist, Kulturmanager und leitet das Solidarność-Zentrum in Danzig. Und von dort ist er mir auch heute zugeschaltet, um auf die Themen zu blicken, die den Tag heute nachrichtlich prägen. Herr Kerski, Sie und Sie, die Sie zuhören, erinnern sich bestimmt noch an diese Bilder von den riesigen Strudeln auf der Meeresoberfläche in der Ostsee vor fast 2 Jahren. Im September 2022 gab es nämlich einen Anschlag auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee, auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und es gab danach ja total viele Spekulationen, wer dahinter stecken könnte, und natürlich auch Ermittlungen, die zu einem Segelboot namens Andromeda geführt haben. Und es gibt neue Recherchen. Die Recherchen der ARD, der Süddeutschen Zeitung und der Zeit, die zeigen, dass der deutsche Generalbundesanwalt inzwischen einen ersten Haftbefehl erwirkt hat. Den kann man ja nur ausstellen, wenn man ausreichende Indizien hat, dass jemand da auch möglicherweise wirklich an der Tat beteiligt war. Und es geht da um einen Ukrainer, der sich zuletzt in Polen aufgehalten haben soll. Und es geht außerdem, da liegt jetzt kein Haftbefehl vor, aber es gibt 2 weitere Verdächtige um 2 weitere ukrainische Staatsangehörige. Die könnten die Taucher gewesen sein, die Sprengladung, den Sprengstoff an den Pipelines dann angebracht haben könnten. Und Herr Kerski, ich kann mir nicht helfen, wenn ich das so erzähle, muss ich tatsächlich oder läuft bei mir innerlich echt immer so eine Art Action-Gangster-Thriller ab. Ist das bei Ihnen auch so?
Also das war schon eine skurrile Aktion, diese Sprengung, denn das war ja zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Bundesrepublik solidarisch auch mit der Ukraine ja zurückgezogen hat aus dem Gashandel mit Russland. Und die Weltpresse spekulierte, wer war das? Die Amerikaner. Putin warf den Amerikanern vor, das gemacht zu haben. Sie haben sich sofort davon distanziert. Es gab kaum Spuren Was, glaube ich, alle wussten, das mussten schon Superprofis sein, um so einen Anschlag zu organisieren. Es gab schon damals eine Vermutung, diese Menschen müssen ja von irgendeinem Hafen ihre Aktion begonnen haben. Von Deutschland war das möglich, aber auch von Polen, von Kolberg aus. Also es gab dann schon den Verdacht, vielleicht müsste man diese Attentäter in Mitteleuropa, in Deutschland oder in Polen suchen. Aber Sie haben es richtig gesagt, es gibt jetzt diesen europäischen Haftbefehl. Der ist, soweit ich weiß, jetzt im Juni den polnischen Behörden zugestellt worden. Ja, und bislang gab es ja keine Reaktionen. Wir wissen auch aus der polnischen Presse, dass die Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und Polen unter der alten Regierung, nationalistischen Regierung, nicht gut ablief. Die Behörden haben auch offiziell die Zusammenarbeit boykottiert. Jetzt wird man sehen, wie die neue Regierung unter Tusk auf diesen Haftbefehl reagiert.
Ja, Stichwort europäischer Haftbefehl. Sie haben es ja gesagt, ne? Wenn es so einen gibt, dann sind die polnischen Behörden eigentlich dazu verpflichtet, da auch zu reagieren und diese Person dann festzunehmen. Und es ist eben, Sie haben es angedeutet, diese Person in Polen offensichtlich untergetaucht. Also dieser Ukrainer, gegen den der Verdacht der vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und der verfassungsfeindlichen Sabotage vorliegt. Und es ist total unklar, warum die polnischen Behörden ihn da nicht festgenommen haben. Und es gibt inzwischen tatsächlich sogar eine Reaktion. Also jetzt kurz nachdem die Recherche rauskam, gab es eine Eilmeldung, dass die polnischen Behörden jetzt zumindest bestätigt haben, dass sie diesen Haftbefehl bekommen haben. Also zumindest das haben sie jetzt eingeräumt. Aber das ist ja schon ein bisschen komisch, dass da die Behörden dann so einen verbindlichen Haftbefehl einfach mal durchrutschen lassen.
Das ist jetzt ein ganz schwieriges Thema, weil wir eigentlich die Fakten nicht kennen. Also wir, weder ich und Sie, kennen eigentlich die Grundlage, auf der die deutschen Behörden das begründen, noch kenne ich einfach die reale Haltung, die Auswertung der polnischen Behörden. Also ich kann mich auch nur auf das berufen, was ich aus der Presse gelesen habe. Sie haben die Recherchen der deutschen Medien benannt, amerikanische Medien, Washington Post, Wall Street Journal, waren auch beteiligt. Es gab jetzt von der polnischen Presse keine eigenen Recherchen. Was ich in den Medien gefunden habe, war eine Wiedergabe der Informationen der Kolleginnen und Kollegen. Paar Dinge muss man festhalten. Also zunächst einmal nochmal zu dieser Nord Stream-Geschichte. Also der Baubeginn 2005 war offiziell ziemlich umstritten, nicht nur zwischen Deutschland und Polen, sondern eigentlich zwischen allen demokratischen Ländern im Ostseeraum, Dänemark, Norwegen, Schweden, die baltischen Staaten waren dagegen, weil sie befürchteten, hier entstehen besondere Beziehungen, die Russland vielleicht auch ausnutzt, um uns gegeneinander auszuspielen. Also das sollten wir schon mal festhalten. Sie haben den Anschlag benannt. Wir wissen aus Recherchen jetzt der Medien, dass es diese Pläne möglicherweise schon vor über 10 Jahren gab, mit einem Anschlag, ukrainische Pläne, also diese Zusammenarbeit zu vereiteln. Das nächste, was wichtig ist, das sollten wir auch festhalten, nicht nur die deutschen Behörden, auch die Dänen und Norweger haben diesen Fall untersucht, also der Anschläge vor 2 Jahren. Die Dänen und Norweger sind ausgestiegen, haben das nicht weiterverfolgt. Genau. Es sind jetzt die deutschen Behörden. Die polnischen Medien bestätigen, dass das, was ich vorher gesagt habe, die bisherige nationalistische, auch EU-Deutschland-kritische Regierung nicht bereit war, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Die neue Regierung ist sehr solidarisch mit Deutschland, ist an sehr engen Beziehungen mit Deutschland interessiert, auch an sehr engen Beziehungen an der Ukraine. Mit der Ukraine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier jetzt eine bewusste Passivität gibt. Und ich glaube, das ist alles, was wir professionell sagen können. Alles andere wäre reinste Spekulation. Ja, Fakt ist, dass
wenn Sie sagen,
eine Person, noch ein Satz. Tatsächlich, eine Person ist identifiziert worden als Verantwortliche, als Organisator dieses Anschlags. Und diese Person lebte nach Informationen der deutschen Presse und auch der Staatsanwaltschaft bei Warschau. Das ist richtig. Und ich glaube, auch im Mai, Juni haben deutsche Journalisten diese Person aufgesucht.
Ja, es gab wohl auch ein Telefonat, ja.
Genau, und das hat dazu geführt, dass diese Person ja, wahrscheinlich den Wohnort bei Warschau verlassen hat. Wir wissen jetzt nicht, in welche Richtung.
Aber interessant, Herr Kerski, Sie haben ja gerade so von dieser Passivität kurz gesprochen. Wie ist denn das Interesse jetzt Stand heute? Also hier in Deutschland ist das schon eine Nachricht, die irgendwie ziemlich einschlägt, die sehr viel Beachtung findet, die überall aufgegriffen wird. Gibt es da gerade in Polen auch schon Reaktionen? Gibt es da Interesse?
Nein, also das hat viele Gründe. Also zwei Gründe. Dieses Nord Stream-Thema war ja wirklich zwei Jahrzehnte ein Riesenstreitthema zwischen Deutschen und Polen und immer sehr prominent platziert. Aber seitdem sich Deutschland zurückgezogen hat, weil es offensichtlich wurde, wie aggressiv Putin ist, ist das Thema, ich würde nicht sagen weg, aber das weckt kein Interesse mehr oder zurzeit nicht. Und was diesen Anschlag anbelangt, hat man sich in Polen vor zwei Jahren zurückhaltend geäußert, aber mit einer gewissen Genugtuung zurückhaltend, weil niemand ist daran interessiert, dass Anschläge stattfinden auf Infrastruktur. Aber man spürte eine gewisse Genugtuung, ich denke, wie die skandinavischen Länder, weil man absolut gegen diese Gaspipeline war. Man muss einen Zusatz noch geben. Diese Debatte in Polen läuft seit Jahren immer vor dem Hintergrund der Frage, auch wenn es ukrainische Staatsbürger zum Beispiel sind, angenommen, oder andere Staatsbürger, steckt doch nicht der russische Geheimdienst dahinter. Und ich bin gegen Verschwörungstheorien. Ich meine jetzt nicht unseriöse Quellen. Man ist hier in Polen unheimlich vorsichtig bei solchen Anschlägen, die Öffentlichkeit im Westen teilen sollen. Steckt doch nicht am Ende sozusagen dieser Anschlagsursache nicht der russische Geheimdienst, um uns eben gegeneinander zu positionieren. Hier ist es klar, hier scheint es ein ukrainischer Staatsbürger zu sein, aber ob es tatsächlich die Ukraine war, die diesen Anschlag organisiert hat, da bin ich auch sehr zurückhaltend, sehr skeptisch. Und ich glaube, diese Skepsis spiegelt sich auch in der Berichterstattung jetzt wieder.
Basil Kerski hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wer an Details auch zur Recherche interessiert sind, auf tagesschau.de zum Beispiel gibt es einen längeren Artikel. Und da wird unter anderem auch klar, dass man als Mensch, der einen Anschlag plant, vielleicht sich lieber an Verkehrsregeln halten sollte. Denn eine wichtige Rolle für den Haftbefehl gegen den Verdächtigen soll auch ein weißer Transporter gespielt haben, der auf Rügen geblitzt wurde. Und ja, das Gesicht sah dem Verdächtigen erstaunlich ähnlich. Vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gehen die Blicke immer wieder zu den Umfragewerten. In Thüringen zeigen aktuelle Zahlen, dass die AfD mit 29,1% vorne liegt, gefolgt von der CDU mit 21,7% und dem Bündnis Sarah Wagenknecht mit 19%. Und kurz zum Vergleich, es gibt da ja eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung und die kämen zusammen, also Linke, SPD und Grüne kämen zusammen momentan nur auf knapp über 24% der Stimmen. Jetzt ist es so, dass sowohl die AfD als auch das Bündnis Sarah Wagenknecht ziemlich stark mit einem Thema Wahlkampf machen, für das auf Landesebene aber eigentlich gar nicht wirklich ein Mandat liegt, also gar nicht wirklich was entschieden werden kann, nämlich mit dem Krieg in der Ukraine, mit den Waffenlieferungen aus Deutschland und ganz aktuell auch rund um die Diskussion, dass US-Waffen Langstreckenraketen in Deutschland stationiert werden sollen. Basil Kerski ist mein Gast. Er ist Journalist, Kulturmanager und leitet das Solidarność-Zentrum in Danzig. Herr Kerski, warum denken Sie, funktioniert das, Wahlkampf zu machen mit einem Thema, das eigentlich auf Landesebene überhaupt nicht entschieden werden kann?
Gute Frage. Also ich glaube, wir haben es hier mit einer Verknüpfung von zwei kritischen Haltungen zum Westen. Also einerseits die Haltung zu Westdeutschland. Also die Erfahrung Ostdeutscher, die objektiven Erfahrungen mit der Transformation. Ich glaube, neben den ökonomischen Themen ist ein Thema ganz, ganz wichtig. Das ist tatsächlich, die fehlende Anerkennung der Leistung, der Biografien vieler Ostdeutscher. Vor allem derjenigen, die sich, ich sage mal, neutral angepasst haben. Nicht im Widerstand waren, aber auch nicht aktiv das System unterstützt haben. Da gibt es ja eine seit Jahrzehnten tief sitzende Frustration. Und Ostdeutschland ist tatsächlich ein Sonderfall. Also wenn ich nach Polen schaue, nach Tschechien, die Menschen, die die friedliche Revolution organisiert haben, die haben dann auch diesen Staat aufgebaut. Und das ist in Deutschland natürlich anders. Also durch diese Westübernahme gab es zu dieser Westdominanz. Das ist etwas, was für mich verständlich ist, aber das ist ja kein neues Thema, das ist ja ein altes Thema. Und ich glaube, zunehmend verändert sich diese Debatte zu einer grundsätzlich anti-westlichen Haltung. Ja? Und in dieser anti-westlichen Haltung, in dieser Debatte, global meine ich das, europäisch meine ich das, spielt natürlich der Ukraine-Krieg eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil es natürlich die These gibt, Putin hätte es nicht gemacht, wenn der Westen ihn nicht isoliert hätte. Nicht? Sie kennen diese Debatte.
Ja, ja.
Jetzt hat Frau Wagenknecht noch mal Fakten auf den Tisch gelegt, hat gesagt, also die finanzpolitischen Probleme Deutschlands lösen wir, indem wir gar keine Waffen liefern in die Ukraine nicht unterstützen. Insofern haben wir es mit diesem Ukraine-Thema im Landtagswahlkampf zu tun.
Jetzt war heute der Thüringer SPD-Innenminister Georg Meyer im Deutschlandfunk im Interview. Der ist natürlich mitten im Wahlkampf und der hat schon noch mal einen Punkt gebracht, den ich ganz bedenkenswert fand. Also der greift das nicht so groß sozusagen in so großen Linien mit anti-westlich, so wie Sie, sondern greift das noch mal so ein bisschen individueller.
Was wichtig ist, einfach um das auch besser nachvollziehen zu können. Es ist so, dass es hier im Osten eine tief sitzende Sehnsucht nach Frieden gibt. Und das hat historische Gründe. Und das sollte man sich auch mal vor Augen halten. Was mir immer mal wieder fehlt, ist die Empathie für Ostdeutschland, für die Ostdeutschen. Weil der Osten war viel stärker auch von den Kriegsfolgen des Zweiten Weltkriegs betroffen. Und natürlich war in der DDR das Thema Frieden omnipräsent. Für Frieden und Sozialismus seid bereit. Das war die Losung der Thälmann-Pioniere. Da steckt noch tief in den Menschen drin immer wieder dieses Stichwort.
Also vielleicht doch nicht gleich diese riesigen Linien aufmachen, sondern erstmal nochmal schauen, wie geht's denn den Menschen dort und was haben sie auch für ein Erbe sozusagen?
Also ich habe ja nicht die Riesenlinien aufgestellt. Ich habe gesagt,
naja, aus meiner Sicht haben Sie schon. Sie haben schon gesagt, es ist so eine große
anti-westliche Haltung. Nein. Also ich habe gesagt, dass die bislang dominierende Kritik am Westen, an der Bundesrepublik, das ist ja ein Dauerthema, vielleicht auch schon langweilig, ist ersetzt worden oder ist sozusagen aktualisiert worden durch eine grundsätzlich anti-westliche Haltung gegenüber dem Westen als einer Gemeinschaft demokratischer Staaten. Also das ist die Revolution. Und dadurch wird es gefährlich.
Aber da wäre dann ja die Konsequenz zu sagen, alle, die früher in der DDR gelebt haben, können keine Demokratie und sind gegen die Demokratie?
Nein, bleiben wir jetzt bei dem Zitat des Innenministers, weil er bringt da wirklich viele Dinge bewusst zusammen und durcheinander. Also das eine ist das, was ich erwähnt habe, Empathie für die Menschen, für die Folgen der Transformation. Das ist unheimlich wichtig in einem Staat. Ich meine jetzt die Bundesrepublik, die ja natürlich auf der Solidaritätsidee basiert und nur so funktioniert. Die Zustimmung zur Demokratie kriegen sie nur, wenn alle mitgenommen werden. Das ist richtig. Die Frage müssen wir uns alle stellen. Aber dann kommt so ein Riesensprung. Die Menschen in der DDR pauschal hätten besondere Sehnsucht nach Frieden. Das hatten wirklich alle Nationen in Mitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg, aus die Westdeutschen nach den Zerstörungen, aber vor allem auch die Nationen, die Opfer waren von Hitler, aber auch Stalin, Polen, Tschechien, Ukrainer, Franzosen. Also das ist schon mal problematisch, aber viel schlimmer finde ich. Also der Innenminister bringt eine Kinderorganisation einer Diktatur in Verbindung mit Friedensschaffen. Ja? Die DDR war ein Gewaltregime. Nicht nur deshalb, weil sowjetische Truppen in der DDR standen und die Sowjetunion unheimlich aufpasste, dass das keine Demokratie wird, aber auch der Staatsapparat, die SED, die Stasi, haben sich gegen die Menschen gestellt, gegen ihre Freiheit, auch gegen ihre Sicherheit. Davon zeugen verschiedene Formen der Gewalt, 17. Juni 1953. Übrigens auch eine sehr aggressive Politik gegenüber den Nachbarn. Ich sitze ja in Danzig, ist die große Freiheitsbewegung Solidarność geboren. Mielke, Honecker haben sich dafür eingesetzt, dass sowjetische Truppen, dass Warschauer Pakt-Truppen nach Polen einmarschieren und das stoppen, wie in der Tschechoslowakei. 68, also sozusagen die SED, ihre Kinderorganisation, ihre Jugendorganisation mit Friedenswunsch in Verbindung zu bringen, das ist wirklich eine Geschichtsverfälschung.
Nur ist es ja tatsächlich so, dass dass natürlich, ich gebe Ihnen recht, dass der Staat DDR nicht unbedingt so ein super gutes Beispiel ist, um zu sagen, das war ein Staat, der unbedingt Frieden wollte. Aber es ist ja trotzdem so, dass die Zahlen zeigen, dass in Ostdeutschland die Menschen sehr viel weniger also eine Waffenlieferung oder eben eine Raketenstationierung befürworten als die Menschen in Westdeutschland. Und diese Haltung, die ist ja da in der Gesellschaft und die muss man ja dann auch irgendwie adressieren und eben mit den Leuten ins Gespräch kommen und wirklich nochmal fragen, Leute, woran liegt's denn? Was genau macht euch denn Angst? Sind das wirklich die Waffen oder habt ihr wirklich Sorge, dass ein Krieg ausbricht? Also da ist ja auch immer wieder das Stichwort genannt, Eskalation, vor dem sich Leute tatsächlich auch fürchten. Also das lässt sich ja nicht wegdiskutieren, dass diese Haltung da ist.
Ja, aber ich glaube, die Aufgabe von Menschen, die den Staat verantworten, sind ja nicht nur Politiker, auch Journalisten, ist es, Dinge zu ordnen. Also das eine ist tatsächlich eine klug geführte Debatte über die Frage, wie ist die Einigung gelaufen. Also ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, 89, 90 bei der Vereinigung dachte der Westen, jetzt die alte Bundesrepublik, aber auch das alte Europa, wir haben gewonnen, unser auch Wirtschaftssystem, politisches System hat gewonnen, jetzt müssen die anderen nur nachholen. Die Ostdeutschen, die Polen, Tschechien. Übrigens war 89 ein ganz wichtiges Jahr für uns alle, denn damals wurde das World Wide Web erfunden. Also das heißt, diese politische Veränderung ging einher mit einer grundlegenden zivilisatorischen. Die Welt hat sich auch verändert. Und die Veränderung in der DDR, in Ostdeutschland, in Polen war keine nachholende, sondern es entstand ein neues ökonomisches System, eine neue Zivilisation, wie überall in der Welt. Also das heißt, es ist eine enorme Transformationsleistung geleistet worden. Und ich verstehe viele Ostdeutsche, die sagen, okay, wo ist unser Anteil am Staat? Wieso gibt es eben immer noch viele Westrichter? Wieso gibt es immer noch viele Westpolitiker? Wieso gibt es immer an den Hochschulen Professoren, die von Wessis besetzt werden? Ich bin gegen so eine Ost-West-Teilung, aber ich verstehe Ostdeutsche, die sagen, ja, wo ist die Anerkennung unserer Leistung? Ohne unseren Freiheitswillen, unsere Leistung gäbe es dieses Vereinigte Deutschland nicht. Und dieses Vereinigte Deutschland ist eine neue Nation. Aber das andere Thema ist Frieden. Wir haben mit Russland einen Staat, Putins Russland, der den Frieden in Europa infrage gestellt hat mit einem Krieg, der vor 10 Jahren begann. Das ist ein ganz anderes Thema. Und wir unterstützen einen demokratischen Staat, die Ukraine, darin, das Leben seiner Menschen, ja, den Frieden zu verteidigen. Wir sollten unheimlich aufpassen, diese Debatten miteinander nicht zu verwischen.
Auf den heutigen Tag fallen 2 Jahrestage. Heute vor 75 Jahren, am 14.08.1945, hat die erste Bundestagswahl stattgefunden. Das war die erste bundesweite freie demokratische Wahl seit den Reichstagswahlen 1932. Und ich muss gerade rechnen, 49 muss es gewesen sein. Hier gab es, glaube ich, einen kleinen Zahlendreher. Und für meinen Gast, den Leiter des Solidarność-Zentrums in Danzig, Basil Kerski, ist es auch ein besonderer Tag. Am 14.08.1980 hat nämlich der große Streik in der Danziger Werft begonnen, der dann zur Gründung des Solidarność geführt hat, also als Gewerkschaft und als Revolutionsbewegung. Und Herr Kerski, Sie haben vorher eine Mail geschrieben, da haben Sie an dieses Datum erinnert und da haben Sie geschrieben, dass Sie an diesem symbolischen Tag in Ihrem Zentrum sein müssen. Also in Ihrem Zentrum, mit Betonung auf Ihrem Zentrum. Wie emotional sind Sie denn heute?
Also deshalb in unserem Zentrum an diesem Tag, denn unser Haus, das ist ein moderner Bau, der vor genau 10 Jahren im August eröffnet wurde, mit einer Riesenausstellung, nicht nur über die Solidarność, sondern über alle friedlichen Revolutionen Mittelosteuropas, also auch wir nannten die 89 in Deutschland, Ostdeutschland DDR. Also auch wir sind auch zuständig für die deutsche Erzählung. Wir erzählen den Zusammenbruch des Kommunismus in Deutschland. Aber wir sind auf dem Gelände der ehemaligen Leninwerft, mittendrin in der Stadt, wo tatsächlich 5 jungen Menschen, Arbeitern, unter ihnen Lech Walesa, der wurde dann 3 Jahre später Friedensnobelpreisträger, es gelang, einen Riesenbetrieb mit 17.000 Menschen zum Streiken zu bringen. Und dieser Streik löste eine Kettenreaktion in ganz Polen aus. Ja, und das hat auch etwas mit 49 zu tun. Das war der Versuch, Frieden zu schaffen in Europa, eine neue politische Ordnung zu schaffen nach den Tragödien des Zweiten Weltkriegs.
Und Sie haben uns in dieser Mail noch eine andere These mitgegeben, nämlich, dass Sie den Eindruck haben, dass solche Jahrestage überhaupt nicht genug als symbolisches Kapital genutzt werden. Ich meine, wir sprechen ja jetzt drüber und Sie haben da jetzt die Möglichkeit, nochmal klarzumachen, warum aus Ihrer Sicht da zu wenig dran erinnert wird. Warum ist das denn so?
Gerne. Also ich habe jetzt nicht erwähnt, dass wir auf den ersten Blick heute ja ganz unterschiedliche Daten begehen. Also Wahlen in Westdeutschland und ja, ein Streik in Polen. Was hat das miteinander zu tun? Diese Revolution in Polen führte 1989 zu ersten freien Wahlen in Polen. Am 4. Juni 1989, vor 35 Jahren. Und diese Wahlen waren nochmal ein Auslöser für die letzte Phase des Zusammenbruchs, nicht nur des Kommunismus in Polen, auch des Sowjetblocks. Das führte dann unter anderem zu der Forderung nach mehr Demokratie, nach Freiheit in Ostdeutschland. Das gab den Menschen auch Mut, denn im Sommer 89 wurde hier in Polen eine demokratische Regierung geschaffen, also lange vor dem Mauerfall.
Und an diesen Mut wird sozusagen aus Ihrer Sicht zu wenig erinnert oder zu wenig
Ich wollte was anderes sagen. Also ich werde immer in Deutschland gefragt, ach Gott, Geschichte, wozu brauchen wir Geschichte? Ich bin kein Historiker. Ich leite ein Haus, was Geschichte erzählt für die Zukunft. Das heißt, also ohne zu wissen, woher wir kommen, welche demokratischen Traditionen wir haben, aber auch woran wir gelitten haben als Menschen, wozu sind Menschenrechte gut, wieso verteidigen wir sie, haben wir keine Zukunft. Das können wir aus der Geschichte heraus erzählen. Ich glaube, wichtig ist es auch, Geschichte europäisch zu erzählen. Das heißt, die Wahlen vor 75 Jahren in Westdeutschland gaben nicht nur Westdeutschen Hoffnung. Es sollte ein demokratischer deutscher Staat entstehen gegen den Faschismus, gegen den Nationalsozialismus. Das sollte auch ja, ein Teil der neuen europäischen Ordnung sein. Adenauer hat das damals sehr stark betont in seinem Wahlkampf. War nicht sehr populär, also die europäische Idee damals schon. Und hier die Solidarność. Ich versuchte mit friedlichen Mitteln, Demokratie in Polen zu schaffen, aber auch dieses Sowjetimperium, die Teilung Europas zu beenden. Die Geschichte unserer beiden Nationen bedingt sich, beeinflusst sich. Ich glaube, das ist ein Reservoir, aus dem wir Hoffnung schöpfen können. Auch vielleicht ein Gefühl der Nähe, der kulturellen Nähe. Daraus entsteht Solidarität. Die brauchen wir sehr stark für die Zukunft.
Jetzt ist mein Eindruck in Deutschland, dass, wie soll ich sagen, der Umgang mit erinnerungskulturellen Fragen ja eine ganz große Entwicklung gemacht hat. Und da würde ich sogar meiner Nation attestieren, dass da zumindest eine große Reflexion stattfindet. Aber was so, Sie hatten es symbolisches Kapital genannt, also was so das wirklich sehr aktive Begehen von Gedenktagen angeht, also zum Beispiel dem 3. Oktober, dem Tag der Wiedervereinigung, da würde ich uns Deutschen jetzt attestieren, dass wir da nicht so gut drin sind, so großen Pompon drum zu machen, so ein Riesenfest zu feiern, auch wirklich dieses Gefühl, Sie hatten es gerade, Gefühl der Zusammengehörigkeit, auch der kulturellen Nähe zu erreichen, dass sich das in Deutschland nicht so gut durch solche Feste manifestieren lässt, unter anderem eben aber auch wegen der Geschichte, weil halt doch so eine bestimmte Distanz zur eigenen Nation herrscht, aus guten Gründen. Also vielleicht Deutschland falscher Ansprechpartner für große Erinnerungsfeste, will ich damit sagen.
Ach, wissen Sie, also mir hat die erste These bei Ihnen sehr gefallen. Es ist immer einfach, alles zu kritisieren. Aber man muss ein paar Dinge festhalten. Wir haben in Deutschland wirklich einen großartigen, reichen Diskurs, öffentliche Debatte zur Neuesten. Wir haben unheimlich viele kompetente Menschen, Journalisten, Autoren, Wissenschaftler. Ich glaube, das kann ich auch für Polen, für Frankreich sagen. Also wir können, wir haben ein kritisches Verhältnis zur Geschichte, wir kennen auch die positiven Seiten. Ich glaube, es ist nochmal was völlig anderes und das ist unheimlich schwierig, Jahrestage so zu begehen, damit sich Menschen damit identifizieren. Also das ist eine wichtige Aufgabe meines Hauses. Also wir begehen vor allem zwei Daten sehr stark, den 31. August. Das war 1980 das Ende dieses Streiks. Das war der Beginn dieser Revolution. Und wir beginnen den 4. Juni 1989, also die ersten freien Wahlen. Und wir merken, zum Beispiel diese ersten freien Wahlen, die haben es jetzt mittlerweile in sich. Die werden sehr stark angenommen, weil die Menschen in den letzten Jahren das Gefühl dafür bekommen haben in Polen, wie wichtig Demokratie ist, wie wichtig freie Wahlen sind. Und das war so der Ansatz für junge Leute, zu sagen, ja, wir wollen die Tradition unserer freien Wahlen weiterpflegen. Der 4. Juni ist unheimlich wichtiges Datum in Polen geworden. Oder Verfassungstag, 3. Mai. Aber Polen hat einen gewissen Vorsprung gegenüber Deutschland. Wir haben eine lange demokratische Tradition. 3. Mai im 18. Jahrhundert die erste schriftliche Verfassung auf der Grundlage der Aufklärung in Europa. Und dieses Land ist stolz auf seine demokratische Tradition. Es hat niemanden in seiner Geschichte angegriffen, hat keine Kriege geführt. Ich glaube, in Deutschland müssen wir so einen Respekt entwickeln für den Wert unserer Demokratie. Aber ich bin sicher, das wird kommen in dieser Welt, die leider voller Kriege, aber auch Gefahren ist, wo auch autoritäre Politiker versuchen, die Demokratie zurückzudrehen. Glaube ich, wird es dazu kommen. Nur die Frage ist, an welchem Tag, an welchem Datum? Nicht? Das ist dann nicht so leicht in Deutschland. Ich war heute selbst überrascht, weil ich das Datum, ehrlich gesagt, der ersten Bundestagswahlen gar nicht kannte.
Mein Gast ist der Politikwissenschaftler, Journalist und Leiter des Solidarność-Zentrums in Danzig, Basil Kierski. Und Herr Kierski, Sie waren letztens in der Ukraine unterwegs, in Lemberg oder Lviv. Das ist eine Stadt 70 Kilometer von der polnischen Grenze weg, im Westen der Ukraine. Und vor ziemlich genau einem Jahr, ich habe nochmal nachgeschaut, gab es nächtliche russische Luftangriffe auf diese Stadt. Da sind einige Menschen ums Leben gekommen. Ich nehme an, als Sie dort waren, war es deutlich ruhiger. Wie haben Sie denn diese Stadt wahrgenommen bei Ihrer Reise?
Also natürlich gab es die Angriffe. Nur im Westen der Ukraine versucht Russland vor allem Orte von infrastruktureller Bedeutung anzugreifen, militärische Orte, aber jetzt nicht Innenstädte, nicht zivile Einrichtungen. Ich war nicht das erste Mal während des Krieges, der jetzt 10 Jahre dauert, in der Ukraine. Das Erste, was man auf jeden Fall mitbekommt, eben dieser Krieg dauert 10 Jahre. Und man redet mit 30, 40-Jährigen, mit Menschen, die eigentlich ja ihr erwachsenes Leben in dieser Kriegssituation erleben. Das heißt zum Beispiel auch Schwächung der Wirtschaft, der internationalen Kooperation. Das heißt auch, auch schleichende Armut. Also das sind natürlich die langfristigen Folgen eines solchen Krieges. Das kriegt man nach 10 Jahren dann doch mit. Man muss aber hinzufügen, Lemberg ist eine großartige Metropole, die im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde. Das ist eines der Herzen Mitteleuropas. Insofern ist es jedes Mal ein herausragendes Erlebnis, dort zu sein.
Und Sie waren Teil einer offiziellen Delegation, die Sie auch mitorganisiert haben. Mit wem haben Sie denn da ganz konkret gesprochen? Also gehen Sie da auf die Politik zu? Suchen Sie Kultureinrichtungen, die mit dem Solidarność-Zentrum verwandt sind, sage ich jetzt mal? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich habe es ja eingangs erwähnt, wir sind eine ungewöhnliche Einrichtung, Europäisches Solidarność-Zentrum. Das heißt, wir sind eine Gedenkeinrichtung, die Zivilgesellschaft fördert, die Demokratie für die Zukunft fördert. Und wir machen es als polnische staatliche Einrichtung nicht nur in Polen, sondern wir sind für den gesamten Raum Europas zuständig, der mal unter der sowjetischen Besatzung war. Deutschland ist ein wichtiger Partner, aber auch die Ukraine. Wir erzählen in unserer Ausstellung den Weg der Ukraine in der Freiheit. Wir haben natürlich wie in Deutschland viele Ukrainerinnen und Ukrainer hier. Und seit ein paar Jahren gibt es die Idee, ein ähnliches Zentrum, das der Geschichte der Ukraine gewidmet ist, in ihrem europäischen Kontext auch in Lemberg aufzubauen. Das wird jetzt scheitern, es gibt kein Geld. Und ich habe gesagt, okay, jetzt machen wir mit unserem Geld was Konkretes. Wir sind dahin gefahren, weil wir in einem Jahr eine Ausstellung, ja eigentlich so eine Dauerausstellung eröffnen wollen, die Menschen erklären soll, ja, wie ist die Ukraine unabhängig geworden vor 40 Jahren, 35 Jahren. Was sind ihre demokratischen Traditionen? Welche Rolle spielt nochmal ganz wichtig die polnisch-ukrainische Versöhnung in diesem Prozess? Und diese Ausstellung wollen wir im Sommer nächsten Jahres eröffnen.
Wir haben dazu auch in Lemberg.
Und wir haben aber auch einen Kooperationsvertrag mit der Regionalverwaltung abgeschlossen und wollen in Bereichen Bildung, zum Beispiel Kulturveranstaltungen zusammenarbeiten. Ein Satz noch, wir haben ein sehr enges Verhältnis zum Oberbürgermeister Andrzej Sadowy. Das ist neben Klitschko vielleicht der populärste, bekannteste Oberbürgermeister in der Ukraine, der eine ganz große Rolle spielt dort. Und das sind sehr enge politische Beziehungen in die Stadt.
Sie haben vor unserer Sendung angedeutet, dass Sie auf eine Art überrascht waren, was in Lemberg militärisch sozusagen geplant wird. Sie hatten vom Flughafen gesprochen, der so eine Art Luftbrücke werden könnte, um Güter in die Ukraine zu bringen. Können Sie das nochmal erklären?
Also mich hat sehr stark das Gespräch mit Andriy Sadovy bewegt, der uns natürlich von den Folgen des Krieges sprach. Zum Beispiel, er muss 20% seines Haushalts, seiner Einnahmen weitergeben, um die Armee zu finanzieren. Also die kommunale Selbstverwaltung ist finanziell unheimlich belastet. Er erzählte uns davon, zu welch einem wichtigen Zentrum der medizinischen Hilfe für die Opfer des Krieges Lemberg geworden ist. Aber ein Thema war ganz interessant, die Frage, naja, wir werden zwar angegriffen von Russland, aber nicht in dem Maße, in dem wir jetzt nicht weiterarbeiten können, auch international agieren können. Wir haben einen Flughafen, einen zivilen, der funktioniert. Der ist übrigens gebaut worden, modernisiert worden zur Fußball-EM 2012. Und der kann nicht funktionieren, ja, weil wir keine Sicherheit im Luftraum haben, weil wir auch keinen Schutz haben des Luftraums, weil eben die westliche Gemeinschaft nicht bereit ist, so weit zu gehen, zu sagen, wir brauchen vielleicht eine Luftverbotszone für russische Flugzeuge, damit ein Teil der Ukraine, der Westen zum Beispiel, wieder funktionieren kann, auch auf Luftwege. Und nicht und nur auf dem Land- und Schienenweg.
Und das ist aber die Idee, dass das wieder kommen könnte? Oder war das eher so eine Hoffnungsbekundung, dass doch ein Flughafen in der Ukraine auch ganz praktisch
ist? Wissen Sie, wir sprachen am Anfang ja von Hoffnung. Und ich glaube, es ist die Aufgabe auch von Herrn Sadovy, den Menschen Hoffnung zu geben. Er weist darauf hin, dieser Teil der Ukraine, der nicht unmittelbar in Kriegshandlungen involviert ist oder so stark wie der Osten, muss integriert werden, muss zusammenarbeiten, auch damit die Wirtschaft wieder floriert, damit die Menschen dort leben können. Und dazu gehört die Infrastruktur, auch die Frage eben nach der Lufthoheit. Also es geht bei der Frage der Solidarität mit der Ukraine eben nicht nur darum, Krieg zu führen gegen Russland, sondern es geht darum, Menschenleben zu schützen und der Ukraine auch eine Chance zu geben auf eine Entwicklung. Also da brauchen wir ein sehr starkes Engagement, Verteidigungsengagement unsererseits. Das sieht man sehr stark, wenn man dort mit Menschen vor Ort redet, auch mit politisch Verantwortlichen wie Andriy Sadovy.
Basikerski leistet das Solidarność-Zentrum in Danzig. Und wir haben es gehört, das wird am 31. August 10 Jahre alt. Was erwartet denn die, die am 31. August vorbeikommen und ein bisschen Feierlaune haben, Herr Kerski?
Also unser Programm beginnt schon morgen und an den nächsten Wochenenden führen Zeitzeugen durch unsere Dauerstellung, die eben nicht nur die polnische, auch die deutsche Geschichte erzählt. Ich kann alle ganz herzlich einladen, nach Danzig in den nächsten Tagen zu kommen. Highlight ist dann der 31.8., der 10. Geburtstag unseres Hauses, auch unserer Dauerstellung zur europäischen Freiheitsgeschichte. Kommen Sie, es gibt auch eine deutsche Übersetzung der Audioguides. Wir sind hier auch auf Gäste aus Deutschland eingestellt.
Herzlichen Dank, Basil Kerski, für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.